Deutschlandfunk, Kultur heute.
Theater nach Maxim Gorki. Tanzen nach John Neumeier. Terror und Tod in der Malerei von Sue Williams in Wien. Das ist Kultur heute in einer halben Stunde insgesamt mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Als größtes Politik- und Kulturfestival zur Ukraine wurde das Café Kiew am Berliner Kolosseum am Vorabend des 4. Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine angekündigt. Da geht es heute den ganzen Tag um die Rolle von Forschern inmitten des Krieges oder um Dokumentarfilme über die Bauern und die Lebensmittelversorgung in Cherson, sowie die Frage, was heißt eigentlich Resilienz unter Kriegsbedingungen. Unter den 5000 Teilnehmern, da finden sich Bundeskanzler Merz, Historiker wie Karl Schlögel, ukrainische Soldaten in Uniform, aber auch Schriftsteller, Verleger, Musikproduzenten und unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak. Filme, Theater, aber auch ein Workshop gab es, höre ich, Drohnen bauen für die Ukraine. Claudia, das ist eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, deshalb war der Bundeskanzler da und hat eröffnet. Warum und was ist ihm wichtig?
Ja, Friedrich Merz hat der Ukraine volle, wenn nicht sogar vollste Unterstützung zugesagt weiterhin. Und gleichzeitig hat Merz Russland zu einem Land der Barbarei erklärt. Da hat er sich bezogen auf ein 200 Jahre altes Werk über Russland, in dem zu lesen sei, dass es in Russland die allergrößte Kultur gebe und gleichzeitig die allergrößte Barbarei. Glaubt man, Friedrich Merz ist von der allergrößten Kultur nicht mehr die Rede. Stattdessen hören wir mal den Kanzler.
Dieses Land befindet sich zurzeit unter dieser Führung auf dem Tiefpunkt der tiefsten Barbarei. Und es sollte niemand einen Zweifel daran haben, mit welchem Regime und mit welcher Barbarei wir es in diesen Jahren aus Russland heraus zu tun haben.
Soweit Kanzler Merz.
Café Kiew findet zum vierten Mal statt, Claudias. Immer umfangreiches Programm ist wirklich riesig, durch das du da gestiefelt bist. Verlage sind mitvertreten, Lesungen werden gemacht, ein Buchmarkt gibt's auch. Welches Buch ist dir in die Hände gefallen?
Ja, ich habe heute mit Irina Fingerova gesprochen, mit der Schriftstellerin. Sie hat ihren Roman Zugwind heute vorgestellt beim Café Kiew. Also Fingerova ist eine jüdisch-ukrainische Autorin aus Odessa. Sie ist außerdem noch Ärztin, lebt in Deutschland. Und in diesem autobiografisch geprägten Roman geht es ebenfalls um eine Hausärztin. Deren Praxis in Deutschland wird eben zu einer Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und ich habe dann Fingerova gefragt, in welcher Sprache sie denn das Buch ursprünglich geschrieben hat.
Ich habe die erste Kapitel auf Russisch geschrieben tatsächlich und dann habe ich auf Ukrainisch weitergeschrieben, weil ich glaube, dass ukrainische Kultur auf Ukrainisch repräsentiert werden muss, auf jeden Fall. Und dann habe ich das Buch umgeschrieben, schon auf Deutsch und noch ein paar Gedichte dazu geschrieben, auch auf Deutsch. Deswegen ist es echt eine verrückte Geschichte, aber ich glaube, das ist auch eine schöne Metapher, wie dann die gegenwärtige Literatur funktioniert, wenn man so vielfältige Identität hat.
Ja, in Irina Fingerova, Zugwind heißt das Buch, gerade im Rowohlt Verlag erschienen.
Ja, über die Rolle der Kultur sollten wir noch eine Sekunde vertieft sprechen. Dokumentarfilme zeigen etwa auch das Leben von Kindern unter russischer Besatzung. Ein Film heißt The War They Play, der Krieg, den sie spielen.
Ja, fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen, der Dokumentarfilm. Da hat man wirklich geschaut, was passiert eben mit Kindern und Jugendlichen unter russischer Besatzung? Wie funktioniert das? Diese Russifizierung, das Schulsystem wird eben umgestellt auf Russisch. Ukrainisch ist verboten. Vereinzelt versuchen dann die Jugendlichen online noch zu lernen nach dem ukrainischen Lehrplan. Das gelingt meistens nicht. Die werden systematisch in so paramilitärische Einheiten gepresst, um dort indoktriniert zu werden. Also Drill und Repression und Russifizierung, also sehr eindrücklich dieser Dokumentarfilm The War They Play.
Welches Signal, welcher Impuls geht vom diesjährigen Café Kiew aus?
Ja, das hat der ukrainische Botschafter Markejew nochmal klar gemacht heute. Er sagt eben ganz klar, Liebe Deutschen, wir kommen nicht als Bittsteller. Es geht da um Unterstützung auf Augenhöhe. Auch Deutschland kann von uns lernen, von der Ukraine, zum Beispiel beim Erkennen von Desinformation von russischer. Bei dem Thema Digitalisierung, da ist die Ukraine ja sehr viel weiter. Auch lernen, wie kann eigentlich eine Gesellschaft widerstandsfähig werden? Und du hast es gesagt, Beispiel ganz praktisch heute dieser Workshop zum Bau von Drohnen.
Aber ein bisschen gefeiert wird auch, obwohl es ein trauriger Anlass ist.
Ja, es wird gefeiert heute Abend. Wer in Berlin ist, kann noch dazukommen. Also ich werde mir noch anschauen, eine Veranstaltung des Krim-Kulturzentrums. Und da treten auch verschiedene krim-tatarische DJs. Also auch nicht alltäglich. Das werde ich mir ansehen und anhören.
Café Kiew im Kolosseum in Berlin. Eindrücke unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak waren das. Und morgen werden wir hier in Kultur heute mit einer Schriftstellerin zum Jahrestag sprechen. Kinder der Sonne. Das ist ursprünglich ein Drama des russischen Schriftstellers Maxim Gorki aus dem Jahr 1905. Und in dem Stück, da gibt's die privilegierten Akademiker, die Intellektuellen, die von den buchstäblich Cholera-Krankheiten der Arbeiter überhaupt nichts mitbekommen. Kinder der Sonne wurde nun von Jakob Nolte und überarbeitet, dem Dramatiker, dem Jungen. Bei Gorki, da wünschen sich die Arbeiter den Sturz des Zaren. Die Intellektuellen stürzen sich hingegen in Bücher, Kunst und Liebeleien. 120 Jahre später sind die moralischen Ankläger, sind sie. Über Klima, Migration, Enddiskriminierung und Mietpreisbindung machen sie sich so ihre Sorgen. Das Stück wird dadurch vom Drama zu einer Art schwarzen Gegenwartskomödie. Laura Lindenbaum hat das inszeniert, Eberhard Spreng hat's gesehen.
Die gesamte Bühne mit ihren im Raum verteilten Lampenmasten ist mit einer einzigen schimmernd schwarzen Oberfläche überzogen. In Weiß sieht man solche Arrangements immer wieder als schicke Schaufensterdekoration für die Winterkollektion. Hier aber soll das für einen Ort stehen, der das Fegefeuer hinter sich hat. Allerdings stehen da auch einige Tischchen und Stapelstühle herum und auf einem räkelt sich Paul Fürst, Dozent der Literaturwissenschaft, während Handwerker Roman Gauner einen Deckenventilator reparieren soll. Gauner wird verdächtigt, er könnte dem radikal rechten Gedankengut verfallen sein.
Wie kommen Sie darauf?
Ich weiß nicht, aber
der Herr Gauner mit seinem Berufsschulabschluss, wie soll der auch gegen die Propaganda der Rechten ankommen?
Deswegen.
Ja, wahrscheinlich ist er frustriert, weil auf dem Land so wenig Busse fahren und man keine Arzttermine bekommt. Da wird er wohl angefangen haben, Ausländer zu hassen und auf demokratiefeindliche Listen zu
gehen. Nein, ist das
ja, wobei eigentlich auch nur um seine Sorge jetzt abgehängt zu werden.
Das dachte ich nicht, nein.
Ja.
Gorkis Kinder der Sonne erzählt von einer weltfremden Oberschicht, die sich vor dem Hintergrund einer Cholera-Epidemie von der einfachen Bevölkerung entfremdet hat und in ihrem Elfenbeinturm verschrobenen Wissenschafts- und Kulturideen nachhängt. Auf der Bühne des Berliner Ensembles sind von den Figuren von 1905 allenfalls Karikaturen geblieben, die in einem überdeutlichen Boulevardspiel ihre Beziehungsproblemchen illustrieren und derweil über alle gängigen Modethemen schwadronieren. Rechtsruck, Klimakatastrophe, Remilitarisierung.
16-Jährige werden mit Maschinenpistolen an den Grenzen stehen, Massengräber, Leichenberge, zerstörte Körper.
Lisa.
Die Jahrzehnte des Friedens sind vorbei. Frauen verdienen immer noch weniger Geld als Männer und die Bundesregierung hebt den Rüstungsetat um 5%.
Das sagt die unrettbar pessimistische Schwester des Literaturdozenten, die in dem heillos koketten Grüppchen eine Art Cassandra verkörpert und einen zivilisatorischen Niedergang prophezeit, den Daniel Roßkamps verkohlte Bühne in ihrem apokalyptischen Schwarz ja schon vorwegnimmt. Gorki war mit den Kindern der Sonne der gemeinsamen Idee mit Dichterfreund Leonid Andrejew gefolgt, ein astronomisches Schauspiel zu verfassen, bevölkert von kosmischen Menschen. Auch wenn sie scheitern, sind Gorkis Figuren tatsächlich mit den Füßen im Morast ihrer Begierden und mit dem Kopf in den Sternen ihrer Illusionen. In der Nachdichtung am Berliner Ensemble ist jede Hoffnung vorbei. Hier regiert ein kruder Kapitalismus über die Verhältnisse zwischen den Menschen. Beziehungen zerbrechen am Geld. Dem intellektuellen Mittelstand wird die Wohnung gekündigt. Der Vermieter macht aus seiner Abscheu für seine langjährigen Mieter keinen Hehl.
Was ich gegen die Fürst habe, das sind Intellektuelle. Das sind schäbige, selbstgerechte Intellektuelle. Die machen das ganze Land kaputt.
Das ist alles, ja?
Fordern die ganze Zeit zu Nächstenliebe und Miteinander auf und denken zuallererst nur an sich selbst. Und was für eine verkommene Moral.
Oliver Kraushaar spielt diesen Vermieter als anbiedernden Kumpel, der seinen Triumph über die mittlerweile verarmte Kulturelite sadistisch auskostet. Auch Gorkis Dienstmädchen, hier Au-pair, prahlt zum Abschluss mit ihrem Reichtum, der auch auf Aktienpaketen in Rüstungsfirmen beruht. Ein Künstler offenbart sich als Tech-Faschist, die Unterschicht trägt den Sieg davon, die Figuren streifen ihre kulturell eingefärbten Masken ab und offenbaren einen kruden Wesenskern, der besser zu aktuellen Denkmoden passt als ein verbrauchter Humanismus. Eine Screwball-Komödie, ein Unterhaltungsgenre der amerikanischen 1930er und 40er Jahre, wolle diese Nachdichtung der Kinder der Sonne sein, so heißt es im Programmheft. Und tatsächlich gibt es einen Moment, in dem man diesem Genre auch musikalisch nahe kommt. Mit Whitney Houstons I Know Him So Well. Bettina Hoppe und Pauline Knof machen hörbar, was dieses Unterhaltungsstück vielleicht besser hätte werden sollen. Die Vorlage für ein Musical über den Untergang der Intelligenzia und das Ende ihrer Träume.
Wenn die klagende Klasse elegisch singt oder Intellektuelle ein Musical proben. Kinder der Sonne. Eberhard Spreng sah diese Bearbeitung von Maxim Gorki. Wir bleiben bei der darstellenden Kunst. Seitdem Gründer und Langzeitdirektor John Neumeier das Hamburg-Ballett Ende der Spielzeit 2023-24 verlassen hat, da gab es ja mehr personelle als eher künstlerische Schlagzeilen. Sein Nachfolger, Choreograf Demis Volpi, ging im Sommer 2025 bereits nach nur 9 Monaten. Vorwürfe des Machtmissbrauchs und ein toxisches Arbeitsklima standen im Raum. Derzeit wird das Ballett interimistisch geleitet, hat nun einen neuen 4-teiligen Tanzabend herausgebracht unter dem Titel Fast Forward. Schnelldurchlauf, schneller Vorlauf. Der Abend umspannt 90 Jahre Tanzgeschichte. Und Elisabeth Nering habe ich gefragt, wie geht das Konzept bitte schön auf? Wie wirkt das?
Dieser Abend, der beginnt ja mit Balanchins Serenade. Das ist eines der weißen Ballette. Das ist ein Stück Tanz, so pur und so konzentriert auf die tanzenden Körper im Zusammenspiel mit der Musik, dass es fast, das habe ich gestern gedacht, als so eine Stunde Null gelten kann. Wir sehen 17 Tänzerinnen in hellblauen, langen Tutus vor blauem Hintergrund. Sonst gibt es gar keine Dekoration. Das war ja das Markenzeichen Balanchins. Und diese Tänzerinnen, die bleiben ganz im klassischen Bewegungsvokabular, enthalten sich aber im Gegensatz zum klassisch-romantischen Ballett völlig jeglichem erzählerischen, psychologisierenden Gestus. Das war ja damals das ganz Neue. Was sie aber tun, ist, dass sie in manchen Szenen so etwas wie geometrische, kaleidoskopartige Gebilde im Raum bilden. Das hat also auch etwas Skulpturales, Florales mitunter. Also es ist eine vollkommen durchästhetisierte Körperlichkeit, die wir da sehen. Und das als Element zieht sich durch alle 4 Stücke des Abends, die zeitlich weit auseinander liegen, eine starke ästhetische Formalisierung. Die findet sich sowohl bei Markus Morau als auch bei Angeline Préjoukage und Chechin.
Ja, das ist das Stichwort. Es gab nämlich auch eine Uraufführung der chinesischen Choreografin Shai Shin, The Moon in the Ocean, auf Spitzenschuhen. Das ist ungewöhnlich für zeitgenössische Choreografien. Was ist das?
Ja, die Spitzenschuhe, die tragen die beiden Tänzerinnen, die als Mond des Himmels bzw. Mond des Ozeans auftreten, woran man schon erkennt, dass die Choreografie von Chechin durchaus von fernöstlichem Spirit inspiriert ist. Sonst trägt auch niemand Spitzenschuhe, sonst sind alle barfuß. Es gibt auch nur relativ wenige individuelle Auftritte. Das Gros dieses Gruppenstückes besteht aus wechselnden Gruppenszenen, in denen die Tänzer zur Gruppe zusammenkommen, in einzelne Einheiten wieder zerfallen, wieder zusammenkommen. Das ist so ein ewiges Fließen, Zerfließen, sich ausdehnen, wieder zusammenziehen, sich öffnen und kollabieren von einzelnen Tänzern, aber eben auch als Kollektiv. Ein quasi bruchloser und auch ein bisschen reibungsloser Flow, der wirkt sehr meditativ und ist schön anzusehen. Aber das ist schon auch mal häufiger bei zeitgenössischen Ensembles aus den asiatischen Ländern zu bemerken. Das läuft auch ein bisschen Gefahr, in den Kitsch abzugleiten oder ermüdend zu wirken. Und hier ist es vor allem die Musik von Wang Silvian, die eine so ganz süßliche Harmonisierung über alles legt. Und das war aus meiner Sicht kontraproduktiv. Das war einfach ein Element zu viel in dieselbe Richtung. Insgesamt kann man aber bemerken, dass sich diese Suche nach einem harmonischen Körperausdruck, wie sie Chae Chin gestaltet in diesem Stück, als künstlerischer Zugang zum Tanz mit der Intention von Georges Balanchine trifft 90 Jahre vorher, obwohl die Ergebnisse natürlich nicht unterschiedlicher sein könnten.
Wir müssen noch über was Zeitgenössisches sprechen. Im Bereich zwischen bildender Kunst und Choreografie ist Markus Mohr anzusiedeln. Was ist Totentanz bitte für ein Element in diesem Abend?
Ja, es ist auf jeden Fall ein harter und auch spannender Bruch. Diese beiden Gruppenstücke, die bleiben ja sehr in ihrer Harmonisierung in der Abstraktion, während Markus Morau in Totentanz ganz bildhaft und auch bildstark erzählt. In einer sehr zugespitzten Form von schrecklich existenziellen Zuständen. Drei Tänzerinnen auf sehr dunkler Bühne in langen schwarzen Röcken. Sie bewegen sich ruckartig, schneidend, Köpfe und Hände, das alles funktioniert isoliert voneinander. Die Wirkung, die erzeugt wird, ist ganz expressionistisch, ganz stark. Und ich musste auch zwischendurch an Karikaturen denken. Also mir kam es vor wie aus einem Comic, so übertrieben und gleichzeitig so düster. Und dann lässt Morau auch noch so seltsame, eigentlich unpassende Elemente auftauchen. Ein Mikrofon, an einer langen Mikrofonstange wird über die Bühne getragen. Also man kommt diesem 20-Minüter zwischen Expressionismus und Existenzialismus nicht so recht auf die Spur, aber einen bleibenden Eindruck hat dieser Totentanz auf jeden Fall hinterlassen, auch beim Publikum.
Sagt Elisabeth Nehring über 90 Jahre Tanzgeschichte beim Ballett Hamburg. Zur bildenden Kunst. Manche Gemälde sehen aus wie riesige farbige Vergrößerungen von Bakterien in Petrischalen unter Mikroskop. Aber es sind kräftige Farbabstraktionen aus wenigen Strichen, die die herrisch-heroische Geste amerikanischer Maler durchaus parodieren. Und das ist Kunst von Sue Williams. Die 1954 geborene US-amerikanische Künstlerin malt auch Körper, allerdings sind es eher Schlachtfelder, verzerrt, ineinander verwickelt. Seh- und spürbare Gewalt, das sind Themen von Sue Williams Gemälden. Im Wiener Belvedere 21, dem Museum zeitgenössischer Kunst, in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs, da zeigt sie seit dem Wochenende What Now? Und das ist eine umfassende Werkschau, die Günther Keindelsdorfer sah.
Im Entree der Ausstellung gleich einmal ein Schock. Ein kleinformatiges Bild zeigt eine Frau, die von mehreren Penissen in Mund, Augen und Nase penetriert wird, während sie aus diesen Körperöffnungen blutet. Der sarkastische Titel dieser Arbeit: Try to be more accommodating. Versuch, etwas entgegenkommender zu sein.
Ja, ein wirklich erschütterndes Bild in dieser Ausstellung. Sehr schwer zu ertragen, das zu sehen.
Luisa Zaja, die Kuratorin der Wiener Schau.
Was zu Williams aber wichtig ist, ist, dass das tatsächlich gesellschaftliche Realität ist. Ihr ist auch wichtig, klarzumachen, es geht einerseits um persönliche Erfahrungen, aber insbesondere auch darum, dass diese auch struktureller Natur sind, dass das Erfahrungen sind, die vielfach geteilt sind von sehr vielen Frauen und das auch bis heute.
Sexualisierte Gewalt war schon zu Beginn der 90er Jahre eines der zentralen Themen in Sue Williams Arbeiten. Durch die Publikation der Epstein-Files gewinnen diese kompromisslosen Bildfindungen, grell und überwältigend expressiv, eine neue, irritierende Gegenwärtigkeit. Sue Williams macht kein Hehl daraus, dass sie mit ihren patriarchatskritischen Bildern auch eigene Traumata bearbeitet.
Ja, they're autobiographical, because I was one of those people that kept having another person domestic violence and I was abducted and raped by two men. Sorry, it's not funny. It's embarrassing.
Ja, das ist autobiografisch. Ich war eine der Frauen, denen so etwas passiert ist. Häusliche Gewalt. Und ich wurde dann auch tatsächlich von zwei Männern vergewaltigt. Entschuldigung, das ist nicht lustig. Es ist sogar peinlich. Und es sollte nicht peinlich sein. Es sollte den Tätern peinlich sein. Also, ja, was Sie in meinen Bildern sehen, kommt fast alles direkt aus Dingen, die mir früher passiert sind. Und jemand hat vorgeschlagen, das in meiner Kunst zu thematisieren. Daran hatte ich vorher gar nicht gedacht. Aber es hat etwas in mir geöffnet.
Die Schau im Belvedere 21 spannt einen Bogen von den frühen, erzählerisch dichten Zeichnungen Sue Williams aus den 80ern bis zu den jüngsten abstrakten Arbeiten. Die vitalen, poppigen Farben, mit denen die großformatigen Gemälde auftrumpfen, stehen in seltsamem Kontrast zu den oft düsteren Inhalten, die Sue Williams reflektiert. 9/11 und die Militarisierung der US-Gesellschaft, patriarchale Gewalt und die Ausgeliefertheit der Einzelnen an anonymisierte Mächte. Das sind Themen, an denen sich die heute 72-jährige Künstlerin immer wieder abarbeitet. Da liegt die Frage nahe, wie geht es Sue Williams mit dem heutigen Amerika, dem Amerika Donald Trumps?
Fear. Horror. I think it's, we were just talking about it, it's taken everybody by surprise. And
ich fühle Angst und Entsetzen, zumal das alles so überraschend kommt. Die Entwicklungen in meinem Land, ich finde sie schockierend und deprimierend. Und ständig überrascht uns dieser Mann von Neuem. Man denkt, ah, jetzt ist er in Schwierigkeiten. Was wird passieren? Und dann passiert gar nichts. Im Gegenteil, alles wird noch schlimmer. Und gleichzeitig sind viele Menschen in den USA so engagiert. Sie protestieren, sie sind mutig und kreativ. Das gibt Hoffnung. Manchmal denkt man, diese Person wird verschwinden. Aber ich weiß nicht, ob es so kommen wird.
Sue Williams hat Angst angesichts der autoritären Welle in God's Own Country, wie viele Menschen in den USA. Zugleich aber sind die Arbeiten der 72-Jährigen ein kraftvolles Antidot gegen diese Angst. What now? Fragt der Ausstellungstitel. Sue Williams Antwort: Hinsehen, nicht wegducken und weitermalen.
Günter Keindelsdörfer sah Sue Williams und ihre Kunst in Wien. Frauen verdienen auch in Berufen im Kultursektor deutlich weniger Geld. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Freischaffende Künstlerinnen, Lektorinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnen, sie alle verdienen laut einer heute veröffentlichten Studie der Gewerkschaft Verdi deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Mal sind die Einnahmen um 25% im Bereich Schauspiel sogar um 33% geringer. Während die Zahlen gesamtgesellschaftlich sinken, bleibt der Gender Pay Gap im Kulturbereich bestehen und wird sogar in manchen Sparten noch größer. Ein Grund, laut Verdi, ist die fehlende Transparenz bei Verträgen. Die geringste Einkommenslücke im Kulturbereich und damit der einzige Gender Pay Gap, bei dem Frauen besser wegkommen, ist im Tanzbereich. Hier verdienen sie 69 Euro jährlich mehr als Männer. Am kommenden Freitag ist wieder Equal Pay Day und die Lage im Kultursektor sieht so schlecht aus wie in den Jahren zuvor. Morgen jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum vierten Mal. Zahlreiche Menschen sind gestorben, haben ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage verloren. Darüber hinaus steht auch die Kultur im Fokus, erinnert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der Angriff richte sich gezielt gegen das kulturelle Gedächtnis des Landes. Kultur ist Identität, Erinnerung und Zukunft zugleich. Wer Kultur zerstört, will ein Land auslöschen, so der Kulturstaatsminister. Laut UN-Kulturorganisation UNESCO sind seit Kriegsbeginn 519 Kulturstätten beschädigt worden. Der Pariser Louvre ist in den vergangenen Wochen immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Einbruch, Wasserschäden, Streik. Seit 16:30 heute findet eine Anhörung von Kulturministerin Rachida Dati statt. Ob auch der jüngste Vorfall zur Sprache kam, ist bislang nicht bekannt. Aktivistinnen ist es nämlich gelungen, ein Foto des ehemaligen britischen Prinzen Andrew zwischen alte Meister zu hängen. Im Goldrahmen zeigt es den 66-Jährigen auf der Rücksitzbank eines Polizeiautos, als er am vergangenen Donnerstag verhaftet wurde. 15 Minuten lang hing es an der Wand im Louvre, dann wurde es einkassiert. Zeit genug, um die Aktion zu fotografieren, in die sozialen Medien zu packen und ins kollektive Gedächtnis zu hieven. Die BBC entschuldigte sich heute für eine rassistische Beleidigung, die im Rahmen der gestrigen Übertragung von den britischen Filmpreisen BAFTAs gesendet wurde. Der an Tourette-Syndrom leidende John Davidson, dessen Geschichte im Film I Swear zu sehen ist, rief die Beleidigung in den Saal, und zwar als die beiden schwarzen Schauspieler Michael B. Jordan und Delroy Lindo auf der Bühne standen. Davidson kann gegen diese verbalen Ticks nichts machen, sie sind Teil des Krankheitsbildes. In der zeitversetzten Übertragung der BBC wurde die Beleidigung erst später rausgeschnitten.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema, die neuen Trump-Zölle, aber auch die Diskussion über das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Ihnen einen guten Abend.